Und so ein paar Warnsignale sind zum Beispiel, dass du trinkst, um zu verändern, wie du denkst und fühlst, um zu entspannen, um einzuschlafen, um loszulassen, um tanzen zu können, um deine Ängste zu betäuben. So ein weiteres Warnsignal wäre, dass du deinen Konsum oder die Folgen deines Konsums immer mal wieder rechtfertigst. Also das klingt dann so, ja gut, aber Maximilian und Anne trinken ja deutlich mehr als ich zum Beispiel. Oder, habe ich sehr gerne angewandt, diesen Spruch, ich trinke ja keine harten Sachen, ich trinke ja nur hochwertigen Wein. Also bei mir ist das Kultur, ne? Oder sowas wie, ja klar, ist regelmäßig und eigentlich auch zu viel, aber mein Leben funktioniert, meine Kinder sind vorzeigbar, ich gehe arbeiten, ich habe alles im Griff und ich ernähre mich auch noch gesund und mache Yoga.
Frohes neues Jahr und happy Podcast-Geburtstag. Dieser Podcast feiert nämlich gerade seinen ersten Geburtstag. Ich habe genau vor einem Jahr angefangen, damals mit einer ersten Folge zum Thema Burnout. Und seitdem ist unglaublich viel passiert. Und wir haben ganz viele verschiedene Themen hier gehabt, von Leistungsdruck über Stress, ADHS, Ängste, Imposter-Syndrom, Narzissmus. Es war wirklich von allem was dabei. Heute habe ich auch ein ganz besonderes Thema, was sehr gut zum aktuellen Monat passt. Und damit sage ich auch herzlich willkommen im Gesund Arbeiten Podcast. Ich bin Eva und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Wir haben gerade Dry January, also einen Monat, der dazu anhält, keinen Alkohol zu trinken. Und dafür habe ich einen ganz tollen Gast eingeladen, um mal über unseren Alkoholkonsum zu sprechen. Weil sich so ein schönes Glas Wein gönnen oder auf Erfolg anstoßen oder mal gesellig ein Feierabendbier trinken, ja in weiten Teilen der Gesellschaft dazugehört, obwohl Alkohol eigentlich ein Nervengift ist und ein Rausch und ein Suchtmittel ist. Und trotzdem wird es aber überwiegend positiv wahrgenommen, zumindest dann, wenn wir einen moderaten Konsum haben. Was genau das eigentlich heißt und ob es das wirklich gibt, bespreche ich auch gleich mit meinem Gast unter anderem. Und wir klären auch die Fragen, woran man erkennt, dass man oder vielleicht jemand in seinem Umfeld einen schwierigen, problematischen Alkoholkonsum hat und wie man eine Person auch darauf ansprechen kann. Also ganz viel Freude mit dieser Folge und jetzt möchte ich euch gerne meinen Gast vorstellen. Nathalie Stüben ist gelernte Journalistin und lebt seit 2016 nüchtern. Sie gilt als eine der Begründerinnen der deutschsprachigen Sober-Bewegung, einer Gemeinschaft von Menschen, die ohne Alkohol leben und das feiern. Bekannt wurde sie durch ihren Podcast Ohne Alkohol mit Nathalie, in dem sie offen über Alkoholprobleme spricht und ist mittlerweile wirklich eine sehr große Stimme im deutschsprachigen Raum und insbesondere auf ihren Social-Media-Kanälen und über ihre Online-Programme wie zum Beispiel die ersten 30 Tage ohne Alkohol oder das Programm Abstinenz stabilisieren und ihren Medienauftritten erreicht sie wirklich ein Millionenpublikum. Und ich freue mich total, dass du heute da bist, Nathalie. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo Eva, danke für die Einladung. Ja, ich bin gern gekommen, nachdem wir uns letztens so nett kennengelernt haben. Habe ich mich drauf gefreut.
Genau, ja. Auch nochmal kurze Einordnung. Genau, Nathalie und ich haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt, wo wir gesprochen haben, am Health Day, am 10. Oktober tatsächlich bei PME. Mhm. Und es war total toll, dir zuzuhören. Du hattest nämlich einen Speaking-Slot direkt vor mir und das heißt, ich konnte im Aufnahmeraum ein bisschen dir zuhören und das hat wirklich, war total bereichernd. Und dadurch, dass wir jetzt Dry January haben, dachte ich, perfekt, das Thema Alkohol passt natürlich sehr gut jetzt an den Jahresanfang. Und ich habe ja schon ein bisschen was von deiner Geschichte gehört, aber die Hörer und Hörerinnen kennen die ja noch nicht. Deswegen meine erste Frage an dich, was war denn dein erster Kontakt mit Alkohol und wie hat sich deine persönliche Geschichte mit Alkohol entwickelt?
Mein Kontakt mit Alkohol oder ich kam eigentlich mit Alkohol in Kontakt, weil das in meinem Elternhaus eine sehr kultivierte Rolle spielte. Also Alkohol war so ein Accessoire des schönen Lebens, das meine Eltern führten. Das war bei uns sowas sehr Schickes irgendwie. Also meine Eltern haben abends dekantierten Rotwein in auf Hochglanz polierte Gläser eingeschenkt und dann ihre Gläser an den Stielen angefasst und angestoßen. Prost Mausi, wie war dein Tag? Ne? Mhm. Also das hatte für mich irgendwie so ein Beisammensein-Charakter und irgendwie auch was sehr Luxuriöses, Schönes. Wenn wir gefeiert haben, dann haben wir Champagner geöffnet. Also zu allen schönen Anlässen gab es Alkohol.
So Lifestyle, das, ne?
Genau, das war so Lifestyle. Und ich finde eben auch interessant, dass meine Eltern das damals ausschließlich als Genussmittel wahrgenommen haben. Also das sind so sehr anständige Eltern, sehr anständige Leute. Ich komme aus einem Unternehmerhaushalt, die hätten mit Drogen nie was am Hut gehabt, ne? Aber Alkohol war für die einfach keine Droge. Das war ein Genussmittel. Und so kam ich relativ früh damit in Berührung. Und so brachten meine Eltern mir auch relativ früh bei zu trinken. Also ich muss ungefähr 13 gewesen sein, als ich dann das erste Glas sehr guten Riesling vor mir stehen hatte. So nach, weil mich das interessierte, weil ich dachte, so geht erwachsen sein und früh erwachsen sein wollte. Und meine Eltern dann gesagt haben, na ja gut, dann macht sie es lieber mit uns zusammen als jetzt mit irgendwem. Und dann ist das auch direkt was Gutes und wir können sie da praktisch so einführen. Heute denken die sich natürlich, was haben wir da getan, so ungefähr. Aber sie sind natürlich auch Kind dieser Gesellschaft, in der es total normal ist, Alkohol zu trinken. Und Kinder lernen nun mal am Vorbild derjenigen, die sie lieb haben, die sie bewundern, ne? Und dementsprechend habe ich das auch nie in Frage gestellt, beziehungsweise habe ich das zumindest so in den ersten Jahren nicht in Frage gestellt, dass man trinkt, wenn man erwachsen ist. Ja.
Ja. Wie hat sich deine Geschichte mit Alkohol dann weiterentwickelt?
Nachdem das diesen scheinbar kultivierten Einstieg hatte, ging es dann so in Richtung Party, als ich älter wurde. Und da wollte ich dann eher so Grenzen testen, Party machen und vor allem auch cool sein. Und da habe ich gemerkt, ich hatte ja so dieses Mädchen aus gutem Hause, immer saugut in der Schule Image, ne? Und das fand ich total attraktiv, damit zu brechen. Mhm. Also ich fand total cool, mich zu sehen als Mädchen aus gutem Hause, das gut in der Schule ist und das alle unter den Tisch trinkt. Mhm. Weil ich halt gemerkt habe, dass ich damit Eindruck schinden kann. Mhm. Und dann habe ich auch bemerkt, dass ich immer mehr vertragen habe als meine Freundinnen. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, dass ich gar nicht so richtig aufhören möchte. Also, dass ich diejenige bin, die dann immer noch ein Glas und noch ein Glas bestellt, während meine Freundinnen schon auf Wasser oder Cola umgestiegen sind. Aber zu der Zeit hatte das noch was sehr Lustiges. Also, dann sind wir dann am nächsten Tag aufgewacht, hatten keine Erinnerungen an die vergangene Nacht oder nur so Erinnerungsfetzen und haben die zusammengesetzt und fanden das witzig. Und ich weiß noch, mein jetziger Doktorvater meinte mal zu mir, naja, also Blackouts sind Hirnvergiftungen, ne? Das Hirn ist zu vergiftet, um Erinnerungen abzulegen. Mhm. Und ich weiß noch, als ich diesen Begriff gehört habe, dachte ich, das ist einfach nicht witzig. Und vielleicht hätte ich als 16, 17, 18-Jährige auch nicht darüber gelacht, wenn dieser Begriff mal gefallen wäre.
Mhm. Mhm. Ja, aber es hätte damals irgendwie fast so was Spielerisches, ne? So hört sich das an.
Ja, genau.
Ja, und dann kamst du dazu, dass du über die Jahre hinweg einfach sehr regelmäßig getrunken hast und auch an einem bestimmten Punkt aufgehört hast. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz mitnehmen. Wie ging es weiter und was hat dann am Ende dazu geführt, dass du gesagt hast, so hier ist ein Schlusspunkt?
Je nachdem, welchen Ausschnitt man wählt, war das regelmäßig, weil ich habe nie täglich getrunken. Mhm. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie morgens getrunken, aber ich habe regelmäßig bis zum Absturz getrunken. Mhm. Das wurde immer mehr. Aber man darf nicht vergessen, dass in meinen 20ern, als ich studiert habe zum Beispiel, immer wieder auch sehr lange Pausen dazwischen lagen. Teilweise waren das Monate. Einmal nach so einem richtig heftigen Absturz habe ich auch mal ein Jahr nicht getrunken. Und auch immer mal wieder so ein paar Wochen nicht, um mir zu beweisen, dass ich kein Problem habe. Aber ich konnte das durchaus lassen. Und ganz zum, also ver, vermeintlich, das ist das Gemeine und das Hinterhältige an diesem Suchtmuster, dass du immer denkst, ah ja, ich kann es ja lassen, deswegen habe ich kein Problem. Und zuletzt habe ich dann so alle 3 bis 4 Tage bis zum Absturz getrunken. Also diese Abstände, in denen ich nicht getrunken oder die Abstände zwischen den Blackouts, die wurden kürzer. Und da war mir natürlich in den letzten Monaten auch total bewusst, das ist ein Riesenproblem. Mhm. Und der einzige Weg, der daraus führt, ist, dass ich das ganz lasse. Weil ich habe halt immer wieder probiert, normal zu trinken, moderat zu trinken. Und das hat dann auch hin und wieder mal geklappt, aber halt nicht auf Dauer. Irgendwann kam immer wieder dieser Zeitpunkt, da fühlte sich das an, als würde ein Schalter in meinem Kopf umkippen und dann war alles egal, dann habe ich einfach getrunken, bis ich nicht mehr konnte. Mhm. Ja.
Ja. Ich finde das total interessant, was du gerade sagst, ne? Dass alleine dieses sich selbst beweisen, dass ich ja auch eine Weile nicht trinken kann, reicht halt nicht aus, um zu sagen, naja, ich habe ja kein Problem. Ne? Wir kommen auch später nochmal dazu, wo wir vielleicht dran erkennen können, ne? Was so schwierige oder was Anzeichen sein können, ne? Dass es tatsächlich ein problematischer Konsum ist. Aber ganz, ganz wichtig, ne? Wir haben, glaube ich, irgendwie gerade beim Begriff Alkoholiker immer so, keine Ahnung, einen Ü-60-jährigen arbeitslosen Mann auf einem zerfetzten Sofa mit einem Bier in der Hand im Kopf, so im inneren Bild, ne? Ja. Der irgendwie, keine Ahnung, Fernsehen guckt. Ja. Und also das ist halt, ne, eigentlich etwas, was wahnsinnig weit verbreitet ist und wo es überhaupt nicht darum geht, ne, regelmäßig unbedingt zu trinken, sondern eben nur dieses totale Rauschtrinken. Oder manchmal gibt es ja auch Menschen, die so Konflikttrinker sind, ne? Also besonders dann, wenn es irgendwie Schwierigkeiten und Probleme gibt. Oder ne, das, was wir wahrscheinlich eher so ein bisschen klassischer vielleicht auch aus den Medien kennen, so Pegel trinken. Also es immer darum geht, einen gewissen Pegel zu halten, aber es gar nicht immer zu diesem kompletten Absturz kommt, sondern es einfach immer so ein leichter Bass, wie man es jetzt im Englischen sagen würde, ist. Ich weiß, dass du mir, als wir uns kennengelernt haben, mir auch erzählt hast, dass es so einen Moment gab, wo du gesagt hast, von einem Tag auf den anderen, das muss aufhören. Willst du uns das einmal erzählen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch verstehen, wo dieser Klick kam?
Ja, ich glaube, dass der sich angebahnt hat. Also ich hatte ja eben schon mal erwähnt, dass ich so die letzten Monate meiner Abhängigkeit über wusste, es funktioniert nicht mit. Ich lüge mir da in die Tasche. Ich lande immer wieder im Blackout. Ich hatte zu dieser Zeit aber wahnsinnig Angst vor dem Wort Alkoholikerin.
Mhm. Ist ja auch super, ich dachte, stigmatisiert.
Wirklich, also, wenn ich mich so nennen muss, dann, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe mich so dagegen gewehrt. Das hat, also dieses Wort hat mich noch sehr, sehr lange in der Sucht gehalten. Ich wusste damals nicht, dass man sich nicht so nennen muss. Das habe ich erst in meiner Abstinenz gelernt. Ich nenne mich nicht so heute. Und ich habe mich so geschämt, weil ich bin ja so privilegiert aufgewachsen. Ich hatte ein liebevolles Elternhaus. Uns ging es finanziell gut. Ich hatte alle Möglichkeiten, was Bildung oder Sport oder Musik oder was auch immer angeht. Und ich hatte lange das Gefühl, ich habe das verkackt. Und wenn ich jetzt aufhöre zu trinken, dann, ich meine, es war ja kein Geheimnis, dass ich trinke. Ich war ja das Partygirl. Ich habe halt nur sehr viele Boxen, die man so checken muss, um als erfolgreich zu gelten, hatte ich halt schon durchgestrichen, so ungefähr. Ne? Studium mit Auszeichnung, tolle Jobs, eine der besten Journalistenschulen, tollen Freundeskreis, gepflegt und so weiter. Das hatte ich ja alles. Und ich dachte, und wie gesagt, das war dann immer so, ja, wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Mhm, also von daher, es war kein Geheimnis, dass ich trinke, aber ich wusste, wenn ich aufhöre, dann kommen sofort Fragen wie, hattest du ein Alkoholproblem oder was? Mhm. Und das war für mich damals die schlimmste Vorstellung überhaupt, dass Leute mir da auf die Schliche kommen sozusagen, weil ich dachte, dass dieser Teil meiner Geschichte mich dann ausschließen wird aus der Gesellschaft. Und davor hatte ich am allermeisten Angst, aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, zu der ich unbedingt gehören wollte und auch heute noch will. Mhm. Beides ist nicht eingetreten. Ich musste mich nicht Alkoholikerin nennen und ich bin 1000-mal mehr als damals Teil dieser Gesellschaft, aber das wusste ich nicht. Ich hatte so Angst davor. Und an diesem einen Morgen, als es dann Klick gemacht hat, da war der Klick eher einer, es ist jetzt so schlimm und ich bin jetzt so oft so schrecklich aufgewacht. Es ist mir jetzt egal, wie ich mich nennen muss und es ist egal, ob ich nicht mehr Teil dieser Gesellschaft bin. Ich möchte jetzt wieder anfangen zu leben. Ich kann nicht mehr nur so vor mich hin existieren und so tun, als wäre alles in Ordnung, obwohl ich innerlich dabei bin zu sterben. Mhm. Also da war so meine Schmerzgrenze erreicht und da hätte ich alles auf mich genommen, um mich so nicht mehr fühlen zu müssen.
Mhm. Ja, was hast du denn gemacht?
Ich habe den nackten Fremden neben mir aus meiner Wohnung geschmissen. Ich bin duschen gegangen und ich bin zur Arbeit gefahren, wie immer, hardcore verkatert. Ich hatte da Spätschicht beim Bayerischen Rundfunk. Und ich habe mir an dem Tag, habe ich erstmal geguckt, was gibt's für Podcasts in die Richtung. Und es gab damals keine deutschsprachigen Podcasts. Da war meiner der erste, 3 Jahre später, mhm, ohne Alkohol mit Nathalie. So lange hat das dann noch gedauert. Es gab aber einiges so im englischsprachigen Raum und die habe ich mir angehört. Und das war so ein bisschen wie eine digitale Selbsthilfegruppe, weil da Leute gesprochen haben, vor allem Frauen, also nicht die Klischee-Männer, ne, sondern Frauen, die ähnlich viel nach außen hin noch repräsentiert haben und sich innerlich ähnlich gefühlt haben. Und das ist ja immer so dieser Selbsthilfegruppen-Aspekt, dass du denkst, oh mein Gott, ich bin nicht der schlimmste Mensch dieser Welt. Ich bin nicht allein. Das ist so heilsam. Und von diesen Frauen habe ich mir dann auch so die ersten Tipps abgehört, abgeguckt. Mhm. Und dann habe ich bin ja Journalistin, angefangen, mir das Thema systematisch zu erarbeiten. Also wie kommt es eigentlich, dass Menschen süchtig werden? Und da spielen ja wahnsinnig viele Aspekte mit rein. Und parallel habe ich geschaut, wie kann ich wieder gesund werden? Wie kann ich dauerhaft nüchtern leben? Und wie kann es mir gut damit gehen? Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich in Studien einzuarbeiten, in Fachbücher, Interviews zu lesen, später dann eben auch zu führen, immer wieder zu hinterfragen, zu kombinieren, zu verstehen und eben auch immer wieder abzugleichen, was hat das mit mir zu tun? Wie hilft mir das dabei, mich zu verstehen? Und was hilft wirklich, um stabil abstinent zu sein?
Ja.
Ich habe ja den Vorteil, dass ich eben eine sehr gute journalistische Ausbildung genießen durfte. Das heißt, ich kann in diesem Wust an Informationen, die das Internet uns bereitstellt, ich habe halt das Werkzeug zu unterscheiden, was hat Hand und Fuß und was ist eher zu vernachlässigen, sage ich mal vorsichtig.
Ja, ja, ich wollte es auch gerade sagen, dass dir das natürlich da sehr zugute gekommen ist, weil du ja erstmal komplett ohne professionelle Hilfe einfach deinen Weg da angefangen hast. Und das finde ich sehr beeindruckend.
Ja, aber das stimmt nicht ganz, weil diese Leute, die in den Podcasts sprechen, die Interviews geben, die Fachbücher veröffentlichen, die Studien schreiben, das sind ja
Professionals.
Genau.
Ja, ja.
Es ist, ich habe halt so anders mit denen connected. Sinne,
richtig. Genau, so synchron, dass man sich so gegenüber sitzt und irgendwie ne, über Probleme richtig spricht oder so. Ja, total gut auch nochmal, dass du das nochmal so betonst. Ich habe jetzt eben gerade noch gedacht, du hast ja vorhin schon deine Ängste angesprochen, ne? Was passiert ist, nachdem du diesen Klick-Moment hattest. Mhm. Kann ich mir trotzdem auch vorstellen, dass auch vielleicht dieses Label, ne, dass irgendwie Nathalie einfach voll natürlich auch eine Party-Queen ist und einfach vielleicht auch viel verträgt und mit der man irgendwie immer besonders mit Alkohol auch viel Spaß haben kann und so, dass das bestimmt auch schwer wäre, das erst war, erst mal wieder loszuwerden und auch zu sagen, nee, danke, ich möchte nicht, ich komme nicht mit heute Abend, ne, und sich dadurch vielleicht auch ein ganzes soziales Gefüge ganz total ins Wanken gekommen ist, weißt du, ne, weil vielleicht die ganzen Aktivitäten, die Leute, mit denen man zu tun hatte, ja gar nicht mehr so interessant waren auch in dem Moment. Wie bist du damit umgegangen?
Das war eher ein innerlicher Konflikt, weil diese Leute, mit denen ich mich zuletzt umgeben hatte, um zu trinken, das waren nur noch so Trinkbekanntschaften. Das waren Leute, mit denen ich mich getroffen habe, weil ich wusste, mit denen kann ich in Ruhe trinken, auch mal irgendwie 3 oder 4 Flaschen Wein, ohne dass sie irgendwas sagen. Meine eigentlichen Freunde, mit denen war ich kaum noch unterwegs, um zu trinken, weil ich wusste, die checken, dass es mir dann nicht gut geht. Und die machen sich Sorgen. Also die Freundschaften, die mir wirklich was bedeuten, weil sie auf gemeinsamen Wertevorstellungen und ehrlichem Interesse füreinander basieren, die sind dann eigentlich wieder so nach und nach in mein Leben gekehrt. Aber ich wusste nicht, wer ich bin. Und das ist etwas, das total verunsichert oder mich verunsichert hat am Anfang. Das ist, so rückblickend betrachtet, ist das eigentlich total aufregend, zu gucken, okay, jetzt schäle ich mich hier wie eine Zwiebel und sehe Schicht für Schicht, aha, interessant, oh, da kommt was von dem alten Mädchen zurück, das ich früher mal war. Aha, ich interessiere mich für Yoga, wo ich immer dachte, oh Gott, diese schrecklichen Yoga-Tanten, mit denen kann ich ja gar nichts anfangen, ne? Also so, das ist total schräg, so diese erste Phase, wo du denkst, okay, ich hatte so das Selbstbild von dem Jet-Set-Girl, das voll gern feiern geht, das super extravertiert ist und so, und plötzlich merkte ich, Feiern geben mir eigentlich gar nicht viel.
Das hört sich so ein bisschen an, als würde man so eine zweite Pubertät durchlaufen, wo man denkt, wer bin ich eigentlich? Ich denke, ich bin die, aber eigentlich bin ich die.
Ja, absolut, absolut. Und ich habe auch eine zweite Pubertät durchlaufen, weil ich nämlich, glaube ich, durch meine Abstinenz mich auch wirklich abgenabelt habe von meinem Elternhaus. Mhm. Also das ist auch so spannend. Es gibt in dieser Recovery-Bubble so ein Spruch, dass du, wenn du anfängst, problematisch zu trinken, also wenn das so beginnt, dass du in deiner emotionalen Entwicklung stehen bleibst und dass du da dann weitermachst, wenn du abstinent wirst. Ah. Und das habe ich so gefühlt. Also da gibt es jetzt keinen wissenschaftlichen Beleg zu oder so. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, volle Kanne. Ja, ne? Ja. Ich habe mir plötzlich einen Mann gesucht, mit dem meine Mutter zum Beispiel im ersten Moment überhaupt nichts anfangen konnte und habe aber gesagt, nee, ich will deine Meinung nicht hören. Ich finde den gut. So, ne? Also so klassische Pubertätssachen, die ich damals gar nicht erfahren durfte, weil ich so innerlich schon so betäubt war. Also ist zumindest jetzt so meine rückwirkende Erklärung.
Ja.
Weil ich die Energie dann eher so in Party machen investiert habe, als da rein zu gucken, welches Leben will ich eigentlich führen? Ja, das, was ich meine, was meine Eltern mir vorleben, dass das irgendwie ein schönes Leben ist, vielleicht passt das gar nicht so gut zu mir. Mhm. Ne?
Ja.
Und jetzt stellt sich heraus, nee, also ich habe mir mein Leben völlig anders aufgebaut als die. Wobei ich immer noch finde, dass das ein schönes Leben ist, das die führen, aber ich bin ganz anders unterwegs.
Mhm.
Und dieses Selbstbild neu zusammenzusetzen, sich seine eigene Geschichte neu zu erzählen und immer wieder so diese Herausforderung zu haben, oh mein Gott, ich dachte immer, das gefällt mir und ich finde es eigentlich schrecklich. Shit, aber was gefällt mir denn? Das kann schon ziemlich anstrengend sein.
Auf jeden Fall.
Es ist auch oft schön, weil du halt auch immer wieder so kleine Momente hast, in denen du denkst, ach, guck mal, hier bin ich ehrlich interessiert und oh, guck mal, das finde ich ehrlich spannend und oh, interessant, ich finde den voll nett, obwohl ich den vielleicht vor einem halben Jahr gar nicht angeguckt hätte und so. Also das ist schon auch interessant.
Total erfrischend irgendwie auch, ja. Wenn wir jetzt gerade nochmal so auf die Anzeichen gucken, wenn jetzt hier vielleicht auch ein paar Leute sitzen und denken, in so ein paar Erzählungen finde ich mich auch selber wieder oder vielleicht auch Freundinnen und Freunde von mir wieder, das ist ja auch nicht unbedingt nur man selbst, was sind dann so Anzeichen, an denen man erkennen kann, dass Menschen einen problematischen Alkoholkonsum haben?
Ja, also ich glaube, was einfach generell ganz gut ist, zu verstehen, Sucht bewegt sich wie jede andere psychische Störung auch auf einem Spektrum. Es ist nicht so, als würde es irgendwie
an- oder ausgeben.
Genau, an- oder ausgeben. Es ist nichts Kategoriales, es ist etwas Dimensionales, es entwickelt sich. Und das bedeutet, dass diese Warnsignale deutlich früher losgehen als bei den Diagnosekriterien, mit denen du jetzt zum Beispiel eine Abhängigkeit diagnostizieren würdest. Und so ein paar Warnsignale sind zum Beispiel, dass du trinkst, um zu verändern, wie du denkst und fühlst, um zu entspannen, um einzuschlafen, um loszulassen, um tanzen zu können, um deine Ängste zu betäuben. So ein weiteres Warnsignal wäre, dass du deinen Konsum oder die Folgen deines Konsums immer mal wieder rechtfertigst. Also das klingt dann so, ja gut, aber Maximilian und Anne trinken ja deutlich mehr als ich zum Beispiel. Oder, habe ich sehr gerne angewandt, diesen Spruch, ich trinke ja keine harten Sachen, ich trinke ja nur hochwertigen Wein. Also bei mir ist das Kultur, ne? Oder sowas wie, ja klar, ist regelmäßig und eigentlich auch zu viel, aber mein Leben funktioniert, meine Kinder sind vorzeigbar, ich gehe arbeiten, ich habe alles im Griff und ich ernähre mich auch noch gesund und mache Yoga. Ne? Oder sowas wie, das eine Laster werde ich mir ja wohl noch gönnen können. Ein Zeichen, dass eigentlich fast alle, mit denen ich arbeite oder die meine Online-Programme machen oder mit denen ich mich im Zuge meiner Interviews unterhalte, durchgemacht haben, war so dieses, ich google. Ab wann habe ich denn ein Alkoholproblem? Zeichen, dass es zu viel ist? Wie viel Alkohol noch okay? Oder dass ich ganz, ganz stark nach solchen Beweisen suche dafür, dass Alkohol gesund ist? Kann ich mal kurz klarstellen, kein Tropfen. Es gibt keinen risikofreien, geschweige denn gesunden Alkohol.
War ja lange Zeit auch anders, ne? Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Da hieß es immer, dass Richtig. Ein gewisses Ausmaß tatsächlich gesundheitlich risikoarm ist, ne? Oder ja. unbedenklich. Her. Und das wurde ja. ja inzwischen auch jetzt wieder korrigiert. Es gibt wurde keinen korrigiert. Gesundheitlich unbedenklichen Konsum, ja. finde ich auch nochmal wichtig zu sagen.
Gott sei Dank, diese Studien, auf denen diese Aussagen basierte, die hatten einfach methodische Mängel. Mhm. In der Forschung ist das jetzt schon ein bisschen länger bekannt, dass es keinen risikofreien, geschweige denn gesunden Konsum gibt. Aber sowas dauert immer sehr, sehr lange, bis das so in der Gesellschaft landet. Leider. Aber jetzt ist es soweit. Mhm. Noch so ein Warnzeichen ist tatsächlich dieses Trinkpausen machen, um sich zu beweisen, dass man kein Problem hat und sich dann sehr, sehr darauf freuen, dass diese Trinkpausen wieder enden. Trinkregeln aufstellen ist leider auch ein Warnzeichen. So am liebsten Zeit mit Menschen verbringen, die auch trinken. Seinen eigenen Konsum mit dem von anderen vergleichen. Also, wie schnell trinkt sie denn? Beim wievielten Glas ist sie? Also das deutet alles so darauf hin, dass ich anfange, nicht mehr frei zu sein in meinem Umgang damit. Mhm. Ne? Dass es schon anfängt, mich so in seinen Bann zu ziehen, dass es anfängt, mich fremd zu bestimmen. Und was ich finde, auch noch ein totales Warnzeichen ist, ist so diese Sorge, dass ein Leben ohne Alkohol irgendwie weniger aufregend ist, weniger lustig, weniger interessant oder weniger erträglich. Mhm. Und was auch ein krasses Alarmzeichen ist so, wenn Trinken eine Gewohnheit ist, wenn ich gar nicht mehr drüber nachdenke, sondern das schon so ein automatisiertes Verhalten ist. Ich komme nach Hause oder keine Ahnung, Freitagabend und ich denke schon gar nicht mehr drüber nach, sondern ich gehe zum Kühlschrank, hole mir die Flasche Wein raus und schenke mir das erste Glas rein.
Und was ist mir auch oft aufgefallen ist, tatsächlich auch in der Arbeit mit PatientInnen, ist, dass es oft so schon so soziale Folgen gab im Sinne von Partnerin, Partner beschwert sich, ne? Mensch hätte jetzt auch ein bisschen weniger trinken können, ne? Dass es irgendwie schon so Konflikte gab mal zu dem Thema oder hey, irgendwie können wir uns darauf einigen, dass irgendwie du heute nur so und so viel trinkst und dann irgendwie wurde doch ein bisschen mehr getrunken. Also, ne, dass es irgendwie so schon irgendwelche negativen, konfliktbehafteten Folgen gab, sozial.
Gut, dass du das ansprichst, das ist schon ein richtig krasses Alarmzeichen. Mhm. Weil wenn jemand in einem Hochkonsumland wie Deutschland auf dein Trinkverhalten aufmerksam wird, das muss man erstmal schaffen. Mhm. Also dann ist wirklich schon allerhöchste Eisenbahn.
Mhm. Ja. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen, ne? Weil ganz viel, was du ja auch aufgezählt hast und was ich jetzt auch nochmal gesagt habe, bezieht sich auf die Folgen vom Alkoholkonsum. Ne? Das heißt, es geht da ja nicht darum, wie viel trinke ich durchschnittlich im Monat. Also es geht nicht um die Menge, sondern es geht um die Folgen. Ne? Und die sind viel, viel wichtiger, um einzuschätzen, habe ich tatsächlich einen problematischen Konsum oder nicht. Ne? Ja. Genau. Apropos Folgen, vielleicht kannst du auch da noch mal ein bisschen reintauchen. Was macht denn Alkohol eigentlich mit unserem Körper und mit unserer Psyche? Hast du ja auch zum Teil auch selbst erlebt.
Ja, das finde ich auch ganz interessant, weil bei den Gefahren im Zusammenhang mit Alkohol dachte bis vor ein paar Jahren eigentlich jeder nur an Sucht und irgendwie vielleicht noch an Leberzirrhose, ne? Und das kommt langsam in den Redaktionen an, auch durch dieses neue Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass das halt nur 2 von 200 Krankheiten sind, die Alkoholkonsum verursacht und fördert. Ne? Also Alkohol ist nicht nur eine gefährliche Droge, die abhängig machen kann, sondern der schadet so ziemlich jedem System, jeder Zelle, die sich in unserem Körper befindet. Und das hat so krasse Folgen auf sämtlichen Ebenen. Also er führt dazu, dass wir unmotivierter sind, unkonzentrierter. Allein dieser Entgiftungsprozess zieht wahnsinnig viel Energie. Alkoholkonsum fördert Stress, stört den Schlaf, stört die Verdauung, macht traurig. destabilisiert das komplette Nervensystem, lässt die Haut altern, fördert Pickel und brüchige Nägel, ist verantwortlich für Bluthochdruck, Depressionen, Angststörungen, Demenz, Diabetes, Schlaganfälle, Herzinfarkte und alle möglichen Krebsarten. Das ist so krass. Wir haben jetzt in dem neuen Buch Frauen und Alkohol so eine Abbildung, wo wir unzählige Krankheiten aufgelistet haben. Und dann haben wir darunter geschrieben, das ist eine kleine Auswahl an Krankheiten. Krass, ja. Das ist so heftig. Und auch das mit dem Krebs zum Beispiel, das wusste ich lange nicht. Ja klar, Rauchen verursacht Krebs. Das ist zum Beispiel in der Wissenschaft fast genauso lang bekannt, wie dass Alkohol ein Karzinogen erster Klasse ist. Also Krebs verursacht, kausal dafür verantwortlich ist. Beides seit Mitte der 80er bekannt. Wieso wissen wir das bei Alkohol nicht? Ist doch spannend, oder?
Ja, und vor allen Dingen auch super interessant, wenn ich jetzt mal nochmal auch an Zigarettenpackungen denke, wo ja immer irgendwie ein Drittel der Packung mit irgendwie Rauchen ist tödlich, Rauchen schadet der Gesundheit und genau irgendwie so Kehlkopfkrebs und so weiter abgebildet ist. Und bei Alkohol haben wir das ja gar nicht, ne?
Nee, genau. Und da bin ich mal gespannt, was sich da jetzt in Zukunft so entwickelt, die Tabaklobby war auch wahnsinnig stark, dass sich da was getan hat, dass diese europaweit ausgerollten Richtlinien durchgesetzt wurden und so. Das hatte vor allem damit zu tun, dass Whistleblower gesagt haben, ja, ich habe da gearbeitet und wir sollten lügen. Wir wussten, dass Nikotin abhängig macht. Wir wussten, dass Rauchen Lungenkrebs verursacht, aber wir wurden dazu angehalten zu lügen. Mhm. Und dass die Folgen des Passivrauchens so gut erforscht wurden. Und das ist beim Trinken jetzt auch gerade ein Gebiet, wo sich viel tut, weil Passivtrinken auch massiv schadet. Nicht nur der Volkswirtschaft mit 57 Milliarden Euro jährlich, sondern du hast eben auch traumatisierte Kinder, du hast Polizeieinsätze, du hast unzählige Unfälle, Randalierer und so weiter. Ne? Mhm. Also, aber das so am Rande.
Kannst du kurz erklären, was Passivtrinken ist, falls jemand das hier noch nie gehört hat?
Ja, also das sind im Grunde die Schäden, die Alkoholkonsum nicht nur beim Individuum anrichtet, das trinkt, sondern eben auch im Umfeld. Mhm. Zum Beispiel dadurch, dass ich halt Unfälle baue, zum Beispiel dadurch, dass ich einen Polizeieinsatz verursache. So, das sind so die Folgen des Passivtrinken, oder das ist so das, was man unter Passivtrinken versteht. Ähnlich wie beim Rauchen. Wenn du in einer Bar sitzt und du rauchst eine Zigarette, dann schadest du halt nicht nur dir, sondern auch demjenigen neben dir. Ja. Und was ich beim Alkoholkonsum aber eben auch lange nicht wusste, ist, wie krass das auf die Psyche schlägt. Das ist ein Depressivum. Mhm. Und ich habe mich so verändert während meiner 20er, dass ich irgendwann so mit Ende 20 dachte, naja gut, ich bin halt so melancholisch und so ein bisschen düster und traurig. Ich habe halt immer diese tiefe Traurigkeit in mir gespürt, diese und auch so eine Hoffnungslosigkeit und dachte irgendwann wirklich, die gehört zu mir. Ich habe das nicht mit meinem Alkoholkonsum in Verbindung gebracht, weil ich ja dachte, wenn überhaupt besteht das Problem darin, süchtig zu werden oder an Leberzirrhose zu erkranken. Mhm. Und das war für mich wirklich eine Erkenntnis sondergleichen, als ich aufgehört habe zu trinken, dass ich dachte, krass, also diese Anxiety ist weg. So diese diffuse Angst vorm Leben. Ich hatte zum Beispiel ganz oft, wenn irgendwie mein Telefon geklingelt hat und sagst, oh Gott, jetzt bin ich irgendwie aufgeflogen oder was ist jetzt? Oder dass ich so krasse, so unsicher war, dass ich mich kaum noch rausgetraut habe, dass ich immer dachte, irgendjemand kommt mir auf die Schliche, dass ich eben so wahnsinnig traurig war. Und das hatte sich ein paar Wochen, nachdem ich aufgehört habe zu trinken, erledigt. Und ich dachte wirklich so, was ist denn das? Das ist ja super krass. Ich bin wieder fröhlich. Ich gehe wieder auf Leute zu. Ich hab wieder so kleine Glücksmomente. Das war so krass. Und als ich dann irgendwann eben mich dementsprechend eingearbeitet habe in das Thema, habe ich verstanden, woran das liegt. Mhm.
Ich erinnere mich auch, dass du auf dem Event, wo wir beide waren, gesagt hast, einer der totalen oder schönsten Erlebnisse, die du hattest, nachdem du aufgehört hattest zu trinken, war, als du das allererste Mal wieder so richtig herzhaft gelacht hast und dich einfach nicht mehr einkriegen konntest. Ja. Das fand ich total das schöne Bild, um das nochmal zu zeigen, ne, was das eigentlich auch macht, so mit unserer emotionalen Klaviatur, ne, dass die total eingeschränkt ist und dann plötzlich nochmal so viel größer wird, ne, wenn man nicht mehr trinkt. Ja.
Ja. Und leider gibt es auch Fachleute, die sagen, na ja, also sie werden dann nie wieder diese schönen Glücksgefühle empfinden können, die sie mit Alkohol empfinden. Da müssen sie sich dann halt mit abfinden. Ey, da könnte ich echt die Krise kriegen, ne? Weil ich denke, es stimmt einfach nicht. Ein Hirn kann regenerieren und diese Glücksgefühle kehren zurück. Das sind nicht so diese künstlich aufgedrehten, hochgejazzten Glücksgefühle, sondern das ist das, was du halt als Kind empfunden hast, als du dich totgelacht hast. Mhm. Das ist, wenn du morgens rausgehst, ich lebe ja hier in Rosenheim, manchmal gehe ich morgens raus und der Himmel ist pink. Und ich denke mir so, oh mein Gott, ist das schön. Diese Sachen bedeuten plötzlich wieder was. Mhm. Da bist du wieder sensibel für und aufnahmefähig, dich von solchen Naturschönheiten oder menschlicher Verbindung oder einem schönen Gespräch oder Flow bei der Arbeit oder so wieder so richtig beglücken zu lassen. Und das ist so viel schöner, als jedes hochgejazzte High es je sein könnte, das am nächsten Tag sowieso nichts mehr bedeutet.
Ja. Eine Frage, die mir noch sehr häufig begegnet, ist, ist denn Alkoholabhängigkeit eigentlich vererbbar?
Ja, das ist ein total spannendes Feld, weil Alkoholabhängigkeit in der Familie zu haben, ist einer der größten Risikofaktoren. Also wir wissen durch Zwillingsstudien, dass ungefähr 50% vererbbar ist, genetisch bedingt ist. Mhm. Aber wir wissen nicht, warum. Und das ist krass, ne? Und das heißt, wir wissen, okay, also was die genetische Komponente angeht, es wird eine gewisse Verträglichkeit vererbt. Also wer Alkohol im Vergleich gut verträgt, trinkt mehr und dadurch erhöht sich das Risiko, abhängig zu werden. Aber alle Studien, die überprüft haben, also nehmen wir zum Beispiel mal sowas wie introvertiert versus extravertiert, wer ist da gefährdeter, haben halt zu nichts geführt. Mhm. Das ist echt immer noch ein Mysterium. Also ja, es ist vererbbar, aber so richtig wissen wir nicht, warum.
Mhm. Ja, spannend. Aber es finde ich auch nochmal gut zu gucken, hey, ne, wo in meiner Familie gibt es das vielleicht schon und gehöre ich vielleicht einfach dadurch auch zu einer Risikogruppe und sollte da nochmal ganz ehrlich auf mich oder vielleicht auch auf meine Geschwister oder so gucken.
Ja. Ne? Ja. Und das ist zum Beispiel auch interessant, weil wenn wir diese Grenzwerte ansprechen, die sich ja jetzt auch massiv nach unten korrigiert haben, also die DGE zum Beispiel nach unten korrigiert hat, als risikoarm gelten ja jetzt 1 bis 2 Drinks pro Woche für beide Geschlechter, aber auch nur ausschließlich für Menschen ohne Risikofaktoren.
Ah, ja.
Und Alkoholabhängigkeit in seiner Familie zu haben, ist ein Risikofaktor. Dann sollte man gar nicht trinken. Und das war bei den alten Grenzwerten übrigens auch schon immer im Nebensatz. Das wollte nur keiner lesen.
Mhm. Ja. Vor allen Dingen, auch wenn ich jetzt mal überlege, wenn wir jetzt in unsere Familien gucken, wem würden wir da, also es gibt immer so diese eine Person, wo wir sagen, oh, ne, die trinkt gerne mal so ein bisschen über den Durst. Da ist aber wahrscheinlich nie eine diagnostizierte Alkoholabhängigkeit dahinter. Mhm. Ne? Also deswegen frage ich mich, wen und welche Familie gehört da rein, wo das nicht vorliegt. Also mir fallen die wenigsten ein, glaube ich. Ja, ja.
Ja.
Denkst du denn, es gibt auch einen Weg zu maßvollem Konsum? Also, wo es statt irgendwie ganz viel oder gar nicht zu trinken, was irgendwie so in der Mitte stattfindet. Du hast ja schon risikoarmen Konsum, die Empfehlung angesprochen. Ein bis zwei Gläser für Leute, die keine Risikopersonen sind. Aber einfach so von deiner Einschätzung, auch aus deiner Erfahrung, geht das überhaupt, ein maßvoller Konsum?
Ich glaube, also wir haben ja gesagt, es gibt keinen risikofreien Alkoholkonsum. Jeder Tropfen schadet, vor allem wenn es zum Beispiel um Krebs geht. Ich glaube dennoch, dass es unproblematischen Konsum gibt. Wenn ich mir zum Beispiel meinen Mann anschaue, der trinkt irgendwie alle Jubeljahre, alle 2-3 Jahre mal ein Glas Sekt, wenn er auf einem Geburtstag ist oder so und das Tablett an ihm vorbeigeht. Das hat aber für den Stellenwert von Pfefferminztee. Ja, kann man halt
keiner
mal machen.
Vergleich.
Kann man auch lassen, ist irgendwie egal und schmeckt auch eigentlich gar nicht. Und das hat einfach für sein Wohlbefinden keinen weiteren Stellenwert.
Mhm.
Ab da bewegen wir uns dann auf dem Spektrum, ne? Also wenn ich mich schon auf das Glas Sekt freue, das dann gleich auf dem Geburtstag ist und so, dann ist es schon nicht mehr ganz so unproblematisch. Aber ja, ich glaube, diesen unproblematischen Konsum gibt es. Wenn es darum geht, zu einem maßvollen Konsum. Ach so, nee, was ich da unbedingt noch hinzufügen möchte, da habe ich nämlich mit meinem Mann auch mal drüber geredet, weil ich meinte, ja, spannend. Also bei dir, glaube ich, zum Beispiel, selbst mit meiner super informierten, kritischen Brille, du hast kein Problem. Also das ist total unkompliziert mit dir und dem Alkohol. Und dann sagt er, ja, stimmt, aber das kann sich ja auch ändern. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal an, irgendwas passiert und ich gewöhne mir an, mit meinen Informatikerfreunden in die Kneipe zu gehen und die bestellen sich alle mein Radler und ich bestelle eins mit, dann kann sich sowas auch schnell ändern. Ist nicht so, als würden wir in eine Kategorie fallen und dann sind wir dafür immer unsicher, ne? Und was da, also was so dieses zurück zum maßvollen Konsum angeht, da bin ich einfach die Falsche, um Rat zu erteilen.
Ja, ich wollte wirklich einfach nur hören, ne, wie deine Einschätzung dazu ist, weil ich ja das nämlich auch echt ein schwieriges Thema finde. Auch wenn ich so auf mein Umfeld gucke, zu überlegen, okay, wo ist es denn wirklich so, wo ich sagen würde, ja, macht halt wirklich nichts aus, ne? Also es ist kein ja. Ding. Ich selber trinke fast nie Alkohol, ganz, ganz, ganz selten. Aber wie du auch sagst, das muss ja nicht für immer so sein. Aber zum Glück, bei mir ist es so, dass sich auch mein soziales Umfeld daran inzwischen total gewöhnt hat. Da ist das auch gar keine Frage mehr, willst du auch? Weil die meisten einfach wissen, ich will eigentlich nie Alkohol trinken. Ja. Und es ist eine absolute Ausnahme, wenn ich das mal mache. Aber trotzdem treibt mich diese Frage irgendwie um, was vielleicht noch so in einem okayen Rahmen wäre, weil es einfach gesellschaftlich so krass dazugehört und auch so akzeptiert ist.
Ja, also wahrscheinlich sind das die aktuellen Empfehlungen, 1 bis 2 Gläser pro Woche, dann ist es risikoarm. Also dann ist man auch nicht fein raus. Und wir haben eben gesprochen von den Risikofaktoren. Ich finde das immer noch relativ viel. Also ich finde das auch immer noch ziemlich regelmäßig, wenn man jede Woche trinkt. Aber wie gesagt, ich kann eh nicht mehr begreifen, warum Leute das überhaupt machen, weil ich mir mittlerweile eben so darüber im Klaren bin, was für hardcore-toxische Wirkungen Alkohol auf meinen Körper und auf meine Psyche hätte. Also ich würde im Leben, ich würde das gar nicht mehr wollen. Dafür bin ich mir viel zu wichtig.
Ja, so, ja. Ja, ja. Auch wo es wirklich darum geht, wenn wir jetzt über maßvollen Konsum sprechen, du hast ja vorhin auch noch diese anderen Kriterien angesprochen, nur woran man erkennt, dass es vielleicht doch ein problematischer Konsum ist. Fand ich eine Stelle aus deinem Buch ganz schön und die würde ich ganz gerne einmal vorlesen.
Ja, gern.
Und da mal drauf Bezug nehmen. Wir sind ja vorhin schon auch beim Thema Rauchen als Analogie gewesen und die bezieht sich auch darauf. Ich lese mal einmal vor. Ein bisschen Rauchen ist gesund. Rauchen steht für Genuss und Lebensqualität. Feiern ohne Rauchen? Das geht doch nicht. Jugendliche sollten lernen, verantwortungsvoll zu rauchen. Und wenn jemand süchtig nach Zigaretten wird, dann liegt das nicht am Nikotin. Da stecken ganz andere Probleme dahinter. Und dann schreibst du, dass wir diese Sätze nie wieder über Zigaretten sagen würden, aber sie über Alkohol eben immer und noch ständig und andauernd fallen. Und das ist tatsächlich, finde ich, wirklich ein gesellschaftliches Problem. Ne? Also, dass wir da irgendwie gefühlt noch so ein paar hundert Jahre zurückhängen, was die Akzeptanz von Alkohol in der Gesellschaft angeht. Und ich fand, das war wirklich eine extrem gute Analogie zu überlegen. Naja, bei Rauchen würden wir wahrscheinlich auch nicht sagen, es gibt einen richtig maßvollen Konsum, weil das einfach in jeder Art der Gesundheit schadet, ne?
Ja, Rauchen ist da immer ein ganz guter Vergleich, weil das eben auch eine legale Droge ist, die mal sehr weit verbreitet war und die auch einfach mal dazu gehörte und bei der eben politische, alkoholpolitische Maßnahmen dazu geführt haben, dass wir die mittlerweile in unseren Köpfen völlig anders einstufen, dass das einfach nicht cool ist, sondern abstoßend und dass jeder, der aufhören möchte zu rauchen, auf Verständnis stößt und sagt, ja klar, willst du damit aufhören, das ist einfach nur schreckliches, giftiges Zeug. Mal gucken, wann wir da bei Alkohol landen.
Was rätst du denn Menschen, wenn sie jetzt sagen, hey, ich habe eine Freundin, einen Freund, ein Familienmitglied vielleicht auch, die meiner Ansicht nach einen schwierigen, problematischen Alkoholkonsum hat? Ja. Wie kann man diese Menschen empathisch, taktvoll ansprechen? Was kann man da tun?
Da haben wir jetzt, also du hast ja aus Frauen und Alkohol vorgelesen, aus meinem neuen Buch. Das habe ich ja mit Professor Falk Kiefer geschrieben. Das ist so einer der renommiertesten Suchtforscher Deutschlands. Und da haben wir einen sehr, sehr großen Teil drin im Buch. Und so 2 Sachen, die wir da zum Beispiel empfehlen. Die eine ist, erstmal ist wirklich immer anzusprechen, weil das der oder dem Betroffenen es schwieriger macht, sich selbst in die Tasche zu lügen. Und Menschen mit Alkoholproblemen sind sehr gut darin, sich selbst in die Tasche zu lügen, weil das eben auch ein Mechanismus ist von Sucht, sich gute Geschichten auszudenken, um die, das macht die Sucht, um sich zu schützen sozusagen, um das jetzt mal so
oder um die Sucht weiter zu schützen, ne?
Genau, ja. Genau. Und deswegen hilft es immer, das anzusprechen und so diese Samenkörnchen zu säen. Und es hilft, da in Ich-Botschaften zu sprechen. Also wenn so dieses, du trinkst zu viel, guck dich doch mal an, das sollte weniger werden, das hat eben was sehr Vorwurfsvolles und das führt zu Rückzug. Bei mir hätte das auch zu so verbaler Aggression geführt und wahrscheinlich eher, dass ich mich von dir abwende. Was da hilft, sind so sogenannte Ich-Botschaften. Also ich habe beobachtet, das wird mehr. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich möchte, dass du weißt, wenn du das lassen möchtest, dann stehe ich hinter dir, weil das halt eine Augenhöhe herstellt. Das ist so der eine Punkt. Und was ich immer noch empfehle ist, schick doch mal einfach eine Folge von meinem Podcast und sagt, hey, ich fand das echt spannend. Dieses Gespräch hat mich berührt. Vielleicht interessiert dich das ja auch. Das ist halt noch ein bisschen niedrigschwelliger. Das hat den riesen Vorteil, dass der oder diejenige selbst entscheiden kann, wann sie oder er sich das mal anhört. Und wahrscheinlich gibt es dieses Zeitfenster, in dem er oder sie aufwacht und sich denkt, ey, nie wieder, ich will das lassen. Oh, vielleicht klicke ich mal auf diesen Link. Und dann kommen diese Geschichten, die dich langsam einweben, die dir die Hand reichen, die dir sagen, du bist nicht der schlimmste Mensch der Welt. Guck mal, dir kann es besser gehen. Da ist ein Leben jenseits dieser ewigen Schleife. Und vielleicht ist Alkohol ein riesiger Baustein dieser Mauer, gegen die du immer wieder rennst. Und es kann besser werden. Es kann besser werden.
Ja. Ich finde halt auch ganz wichtig zu betonen, dass so Veränderungen ja auch im Stillen stattfinden kann und gerade in der direkten Konfrontation oder der direkten Ansprache ja Menschen oft so ablehnend werden. Und gerade wenn man sowas Niedrigschwelliges hat wie einen Podcast, ist es erstmal so, okay, niemand hört zu, niemand guckt zu und niemand muss auch wissen, dass ich das mir angeguckt habe. Ne? Genau wie das Googlen zum Beispiel, hast du vorhin ja auch angesprochen. Ne? Das passiert einfach erstmal still und heimlich, ne? Und ist vielleicht auch ein erster Schritt, ja.
Ja. Also nicht googeln, wie viele Drinks noch okay, sondern ohne Alkohol mit Nathalie.
Ganz genau.
Es führt weiter.
Ja. Ich glaube auch, das ist ein bisschen nachhaltiger auf jeden Fall. Ja. Dann Nathalie, also bei mir geht es natürlich auch ganz viel ja um die Arbeitswelt.
Ja.
Und was mich noch abschließend interessieren würde, wie du denn das Thema Alkohol in der Arbeitswelt einordnest, weil sich da auch immer die Frage stellt, sollten wir mehr Verantwortung übernehmen in gewissen Branchen vielleicht oder für bestimmte Bräuche, ne, Dinge feiern, Weihnachtsfeiern, Feierabendbier. Das ist ja auch oft einfach so, es gehört einfach sehr dazu. Lass mal deine Gedanken dazu da.
Ah, da habe ich einige Gedanken zu. Also zum einen fände ich total schön, Firmen-Events zumindest mal mit attraktiven, alkoholfreien Alternativen auszustatten.
Ja.
Vielleicht sogar ganz alkoholfrei zu machen, weil ich meine, muss das sein, dass man sich auf einer Weihnachtsfeier betrinkt? Ich glaube, es wäre schöner, was zu machen, an dem wirklich viele Spaß haben. Keine Ahnung, irgendeine Gameshow oder irgendein, es gibt ja so nette Teambuilding Angebote mittlerweile. Ich persönlich finde es attraktiver, da etwas anzubieten, dass das Team wirklich zusammenführt und nichts, wo sich beim nächsten Tag eigentlich jeder denkt, oh Gott. Ja, gestern lagen wir uns irgendwie schunkelnd in den Armen, aber eigentlich finde ich das heute gar nicht mehr so cool. Das ist mal so der eine Gedanke. Also da vielleicht so Schritt für Schritt dafür zu sorgen, dass das nicht mehr so der Standard ist, dass wäre ein Gedanke. Und das andere ist einfach, dass Alkoholkonsum wahnsinnig teuer ist für Unternehmen. Also wenn wir uns das mal angucken, rund 5% der Arbeitnehmenden sind alkoholabhängig. Bei Führungskräften sind das bis zu 10%.
Krass, ja.
Das ist wirklich ein Thema und Alkoholabhängige fehlen im Schnitt an rund ein Viertel ihrer Arbeitstage. Und dann
Wahnsinn,
haben wir nochmal.
Das ist ja extremst viel.
Das ist echt viel. Und weitere, dann haben wir, und zu diesen Menschen kommt dann nochmal eine Gruppe von ungefähr 10% der Belegschaft, die problematisch trinken. Und da wissen wir, das ist jetzt alles im Schnitt gerechnet natürlich, dass problematisch Konsumierende 16 Mal häufiger fehlen, 3,5 mal häufiger Arbeitsunfälle erleiden und das finde ich halt echt auch so spannend, ca. 25% ihrer Arbeitsleistung einbüßen.
Krass.
Das ist eigentlich kann man sich das gar nicht erlauben.
Man kann sich das nicht leisten, ja.
Das ist so teuer und diese Einbußen führen dann natürlich auch wieder dazu, dass andere KollegInnen mehr Arbeit haben. Es führt zu Qualitätseinbußen, zu schlechterem Betriebsklima, zu unzufriedeneren Kunden.
Das sind wieder sozusagen die Passivtrinken-Folgen daraus. Ja, genau.
Genau. Und natürlich auch zu wahnsinnigen Scham- und Schuldgefühlen bei Betroffenen, die auch sehr viel Energie fressen. Ja. Also das ist ein Faktor. Ich merke auch, dass immer mehr Anfragen so aus Unternehmen kommen, da Suchtworkshops zu geben. Also die merken, es ist ein Riesenthema, es ist teuer. Und wenn wir da was machen und eben auch frühzeitig was machen, zum Beispiel eben in dem meine Programme da eingesetzt oder so werden, die man ja auch niedrigschwellig anonym machen kann und so, dann können wir da ordentlich was für uns rausziehen. Also nicht zuletzt auch dadurch, dass ich einem Menschen erspare, diesen ganzen Weg bis hin zur körperlichen Abhängigkeit zu gehen.
Ja. Und ich finde es auch wichtig, gerade in Unternehmen nochmal zu überlegen, okay, ein ganz großer Faktor, warum Menschen trinken, ist Stress. Und wie können wir eigentlich Stress vorbeugen? Also, weil dieses präventiv ranzugehen, auch nochmal zu überlegen, okay, wo tragen wir da vielleicht auch Verantwortung und tragen dazu bei, dass Menschen überhaupt erst zu Alkohol greifen, weil das für sie halt Stressabbau, Entspannung, Runterkommen ist.
Ja.
Ne? Ja. Und vor allen Dingen auch niedrigschwellige Hilfsangebote zu haben, die relativ einfach anonym erreichbar sind, weil die Scham halt einfach so extrem groß ist. Ne?
Genau. Ja. Also wenn jemand, und das ist leider immer noch so, ich arbeite ja daran, dass diese Hemmschwelle nicht mehr so hoch ist, indem ich halt mehr und mehr Menschen porträtiere, die auch eine Abhängigkeit haben, bei denen man das auch nie gedacht hätte, ähnlich wie bei mir. Aber es ist einfach immer noch so, wenn jemand wirklich wohin geht und sagt, ich habe ein Alkoholproblem. Also ernster kann man sein Problem gar nicht nehmen, als es jemand anderem gegenüber anzusprechen.
Mhm. Ja. Und die meisten machen das eben ähnlich nicht. Extrem stigmatisiert. Ich habe ja auch eine Illustration in meinem Buch, ne, die das auch nochmal zeigt, ne, dass wenn wir sagen, ich habe einen Burnout, sind alle so, boah, voll mutig, krass, dass du das sagst. Und wenn jemand sagt, ich habe ein Alkoholproblem, drehen sich die Menschen halt um und sagen, boah, es geht gar nicht. Ne? Also die Stigmatisierung ist da leider einfach noch extrem hoch. Drei abschließende Fragen zum Schluss, weil unsere Zeit so schnell rumgeht. Ich könnte mich ja ewig mit dir unterhalten. Gab es irgendwie mal eine Geschichte, weil du ja ganz viele Zuschriften bekommst von Menschen, denen du hilfst, die dich ganz besonders stark berührt hat? Eine persönliche Geschichte einer Teilnehmerin von deinem Kurs vielleicht oder ein Podcast-Hörer, irgendjemand?
Es sind immer die Geschichten von Müttern, die mich am allermeisten berühren. Wenn eine Mutter hat zum Beispiel mal gesagt, mein Kind verhält sich wieder kindlich. Oh, und oh Gott, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, weil Kinder natürlich merken, wenn ich keine stabile Erwachsene da habe, dann muss ich diese Verantwortung übernehmen. Und ich fand diese Aussage, die hat mich so gerührt, weil dieses Kind merkt, Mama ist stabil, ich kann wieder Kind sein.
Oh, schön, ja.
Also das ist jetzt das, was mir so spontan einfällt.
Was einfach die systemischen Auswirkungen nochmal sehr gut zeigt.
Ja, und weil es auf so vielen Ebenen eben auch zeigt, was sich alles verbessert.
Ja.
Also nicht zuletzt eben die Beziehung zu den Menschen, die wir am allermeisten lieben und denen wir ja eigentlich nur das Beste wünschen.
Mhm. Absolut, ja. Eine weitere Frage zu deinem Zuhause. Was ist denn zu Hause dein Lieblingsort? Wo bist du am allerliebsten?
Also ich liege morgens wahnsinnig gern mit meinem kleinen Sohn im Bett. Der schläft immer noch in meinem Bett. Ich habe auch nicht vor, das zu ändern. Ich finde das so süß. Der ist 4 und wenn wir morgens zusammen aufwachen, also oft bin ich auch früher als er wach und arbeite schon ein bisschen, dann kommt er ganz oft eben auch so aus dem Schlafzimmer, Mami! Und dann gehe ich halt rüber und dann kuscheln wir. Aber ganz ehrlich, ich mag auch mein Büro total gerne, weil das der einzige Ort ist, der mir gehört, in Anführungsstrichen, wo kein Chaos ist. Hier ist kein Lego, hier hängen keine Kinderkunstwerke an der Wand. Ja. Und da sehe ich so nach und nach bei mir zu Hause, Das ist ja klar, ne? Das ist immer mehr so. Es wird immer mehr und mehr. Und ich habe den Eindruck, ich misste aus und misste aus und misste aus. Aber es wird natürlich trotzdem immer mehr.
In deinem Büro ist nur Nathalie. Das ist auch schön.
Ja, genau. Und hier ist alles super schön eingerichtet. Und hier ist kein Kram und so. Also das empfinde ich schon auch als sehr schön. Ja, und sonst eben wirklich morgens im Bett mit meinem Sohn. Das ist... Oh, dann riechen die so gut. Und dann ist er so, der ist halt auch so voll verkuschelt und sagt dann immer so, darf ich dir was ins Ohr flüstern? Und sagt dann so süße Sachen. Ja, also das ist wirklich...
Oh, was für ein Start in den Tag. Das stelle ich mir auch richtig schön vor. Ja. Und jetzt ist ja Weihnachten gerade vorbei. Was war denn das schlimmste oder schrägste Weihnachtsgeschenk, das du jemals bekommen hast? Erinnerst du dich an was?
Ja, mein Bruder hat mir mal 2 Packungen Orbit geschenkt, die Kaugummis.
Okay, einfach so.
Ja, so eingepackt und da konnte ich irgendwie so gar nichts mit anfangen. Ich dachte, hä? Wow. Dir ist echt nichts eingefallen.
Ja, ich habe mal Putzlappen geschenkt bekommen. Da dachte ich auch so, okay, wow, danke.
Also cool.
Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendeine verdeckte Nachricht dahinter ist, aber ja, das war eine gute Absicht.
Von meiner Mutter.
Nein, aber ich muss zu ihrer Fairness, muss ich sagen, dass sie gesagt hat, das sind ganz tolle Mikrofasertücher und da kriegt man alles ganz toll streifenfrei gereinigt. Okay. Aber ich war trotzdem so im ersten Moment, dann hast du so graue Putzlappen in der Hand und denkst du so, okay. So, und dann hat sie es erklärt und dann steht so, okay, jetzt verstehe ich. So, sehr cool. Ich benutze sie tatsächlich auch, aber das war erstmal so ein bisschen schräg.
Und sind sie großartig?
Die sind wirklich großartig. Ja, muss man ja auch.
Sie auch.
Auf jeden Fall. Das habe ich noch nicht gemacht. Genau. Ja, wunderbar. Liebe Nathalie, ich danke dir sehr für deine Zeit, deine vielen Insights. Ich habe auch noch mal ganz viel gelernt. Es war ganz toll mit dir. Dankeschön, dass du hier zu Gast warst.
Danke fürs schöne Interview und danke für deine Arbeit.
Danke dir. Das war sie, die Folge über Alkohol. Und ich hoffe, dass die Infos vielleicht den einen oder die andere von euch nochmal etwas zum Nachdenken gebracht hat. Vielleicht macht ihr ja schon den Dry January. Es gibt ja auch noch den Sober Oktober und auch noch den Dry July, glaube ich. Also die Monate werden immer mehr, in denen Menschen sagen, hey, ich möchte gerne mal eine Weile bewusst auf Alkohol verzichten oder meinen Konsum wirklich deutlich runterfahren. Ich glaube, es gibt genügend Gründe, das zu tun. Das sollte in dieser Folge auf jeden Fall klar geworden sein. Ich werde euch in die Shownotes auf jeden Fall Nathalies Bücher packen, unter anderem auch ihr neuestes Buch Frauen und Alkohol. Außerdem natürlich auch Nathalies Podcast und ihre Programme, die wirklich eine super Basis sind, um Wege aus dem Alkohol rauszufinden und finde ich auch sehr liebevoll gestaltet sind. Und das mag ich und schätze ich bei solchen Programmen immer sehr. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dieser Podcast feiert gerade seinen ersten Geburtstag und damit ich weitermachen kann, was ich mache, hinterlasst mir doch bitte, bitte eine kurze Bewertung. Es sind wirklich nur 2 Klicks, es kostet dich wahrscheinlich auch nur 2 Sekunden, hilft mir aber wirklich enorm, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar für. Ansonsten, komm gut in diesem neuen Jahr an, im Januar an und ich wünsche dir eine sehr, sehr gute Zeit. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Danke, dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.